Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der es heute um den neuen Krieg im Nahen Osten gehen soll und die eigentlich um eine einzige zentrale Frage kreisen soll, nämlich die Frage, wie groß ist die Gefahr, dass dieser Krieg plötzlich unser Krieg wird? Und vielleicht ist es wichtig, an den Beginn der Debatte die These des Iran-Berichterstatters im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter, zu stellen, der schon am 28. Februar auf X geschrieben hat, die militärische Operation gegen das Mullah-Regime war überfällig, und der am 9. März dann mit einem Satz aufhorchen ließ, der es in sich hatte: die Wurzel allen Übels, schrieb er da, ist das Mullah-Regime. Und Achtung, es ist in unserem Interesse, dass es im Iran einen Systemwechsel gibt. Das klingt wie: dieser Krieg ist in unserem Interesse. Die Frage ist, warum, wie begründet er das? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Grüße Sie. Christina Dunz sieht es offenbar so wie ein Großteil der Deutschen und damit anders, wenn sie sagt, was Israel und die Amerikaner da machen, ist überhaupt nicht mein Krieg. Ich bin nur von den Auswirkungen betroffen. Das klingt wie: an welcher Zapfsäule genau zeigt sich das deutsche Interesse an diesem Krieg? Sie war gerade mit Friedrich Merz in Washington und sagt, für den Kanzler wird es zunehmend zu einer ernsthaften Frage, wo er eigentlich steht, wenn er sich so herummogelt um die entscheidenden Fragen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, warum tut er das? Es ist interessant, in dem Zusammenhang Frank Umbach zu fragen. Viel gefragter Mann im Moment, der Energiepolitik nie nur als wirtschaftliches Thema gesehen hat, so verstehe ich das, sondern immer in großen Zusammenhängen analysiert, und der etwas bitter klingt, wenn er sagt, es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass bis heute bei uns Minister dafür zurücktreten, weil sie irgendeine Fußnote nicht richtig zitieren. Aber wenn sie katastrophale strategische Fehlentscheidungen treffen, dann nimmt keiner seinen Hut. Was er meint: die Gaskrise beispielsweise hat uns bis heute ungefähr 300 Milliarden gekostet, weil wir uns so abhängig gemacht haben von Putin. Und wer Energiepolitik, Handelswege, Rohstoffe ernst nimmt, der muss sie als Teil von Sicherheitspolitik verstehen. Das gilt längst auch für Batterien, für Magnete, für Elektrolyseure. Wir schlittern, sagt er, von einer Abhängigkeit in die andere. Was ist zu tun? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, wenn man Bente Scheller zuhört, einer der profiliertesten Stimmen in diesem Land, wenn es um den Nahen Osten geht, auch deshalb, weil sie viele Jahre selbst in der Region gelebt hat, Libanon, Syrien, Irak, auch Afghanistan, dann beginnt man allmählich zu verstehen, wie sehr sich alles gerade neu sortiert. Dieser Krieg, sagt sie, ist eine richtige Wasserscheide. Und noch etwas: vieles von dem, was ich höre, sagt sie, kommt mir so bekannt vor. Vor allem diese unglaubliche Selbstüberschätzung, diese Arroganz. Denn es endete immer in vielen Jahren unglaublicher Gewalt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und Bente Scheller sagt, wenn der Kanzler davon spricht, dass es dem Regime in Teheran eben nicht mehr gelang, mit dem Völkerrecht beizukommen, dann ist das an den Haaren herbeigezogen, und die Intervention ist dann sozusagen fast etwas Zwangsläufiges. Das führt direkt zu Gerald Knaus, der, ich meine, 2011 ein Buch veröffentlicht hat, das sich heute wieder sehr zu lesen lohnt, in dem es nämlich um die Frage ging, ob Interventionen dieser Art in irgendeiner Form funktionieren können. Sein Fazit: es hat eigentlich in jüngerer Vergangenheit nur ein einziges Mal funktioniert, nämlich im Jugoslawienkrieg. Und er sagt, dieselben Prinzipien, die auf dem Balkan zu Frieden geführt haben, waren die, die uns heute manche als Illusion einreden wollen. Und es ist wirklich spannend, die Prinzipien von damals mal mit denen von heute zu vergleichen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, wir haben viel vor, große Runde. Ich freue mich sehr darauf. Herr Kiesewetter, vielleicht die erste Frage an Sie. Das eben zitiert, Sie haben am 28. Februar geschrieben, diese militärische Operation gegen das Mullah-Regime war überfällig. Und Sie haben dann später, ungefähr eine Woche später, geschrieben, dieser Krieg ist auch im deutschen Interesse. Sehen Sie das immer noch so, wenn man sich mal anschaut, wo wir gerade stehen?
Ich sehe den Systemwechsel natürlich in unserem Interesse, weil der Iran drei heftige Vorhaben hat. Erstens die Vernichtung Israel, erkennt das Existenzrecht nicht an. Zweitens die, ich sag's mal sehr offen, nukleare Absicht, sich zu bewaffnen. Und drittens die ballistischen Raketen, die auch, ich sag mal, München oder Mitteleuropa bedrohen können. Deswegen hat die NATO schon in den Jahren um 2006, 2008 Flugabwehrsysteme in Rumänien stationiert. Nur, und das ist vielleicht der wesentliche Punkt. Ein Systemwechsel in unserem Interesse bedeutet aber auch, wenn man so einen Krieg führt, dass sehr klar ist, in welcher Weise das erreicht werden soll. Und die Amerikaner haben nicht den Systemwechsel zum Ziel. Die Amerikaner haben nur zum Ziel, im Gegensatz zu den Israelis, die Marine zu zerstören, was offensichtlich nicht gelingt. Zweitens, die ballistischen Fähigkeiten zu zerstören, was dauert. Sie berücksichtigen nicht die Drohnen. Und drittens, die nuklearen Fähigkeiten einzuschränken. Die Israelis wollen den Systemwechsel. Wir sehen also, dass das Vorgehen der Amerikaner und der Israelis nur in Teilen abgestimmt ist und dass wir Europäer überhaupt nicht einbezogen werden. Klar ist der Systemwechsel in unserem Interesse, aber jetzt hören wir ja auch schon, wir müssen verhandeln, es ist kein Endstate, es ist keine Exit-Strategie. Das heißt, der Wechsel, ja, da stehe ich auch dazu. Ich vertrete damit nicht die Mehrheitsmeinung, das sage ich auch sehr offen.
Ist schon klar.
Aber ich spreche es sehr klar an, weil eine Bedrohung vom Iran ausging, der natürlich auch Russland unterstützt hat mit der ganzen Drohnengeschichte.
Schau gerade mal hier in die Runde. Lass uns dieser Frage bitte einmal nachgehen. Ist dieser Krieg in unserem Interesse?
Erster der Systemwechsel. Teil der Frage. Sauber bleiben, der Systemwechsel.
Ja, aber wenn man für ein System...
Der Systemwechsel oder der Krieg ist ja fast synonym, Herr Kiesewetter, ne, an dem Punkt. Und die zweite Frage, mit der Bitte auch um Antwort darauf, die zweite Frage, wie groß ist die Gefahr, dass dieser Krieg, von dem gerade der CDU-Kanzler sagt, auf gar keinen Fall machen wir damit, dass dieser Krieg am Ende doch unser Krieg wird? Das ist das, was alle gerade spüren. Bin sehr gespannt auf Ihre Antwort.
Also erstmal ist ja dieser Krieg völkerrechtswidrig. Es ist ein ganz klarer Völkerrechtsbruch, so wie er begonnen wurde. Und ein Systemwechsel, Herr Kiesewetter, ist ja durchs Völkerrecht nicht gedeckt. Also ich kann nicht in ein Land gehen und sagen, mir passt die Regierung nicht. Und das, was wir ja erleben, ist, dass es einen Systemwechsel im Moment gar nicht gibt, sondern dass die Strukturen so sind, dass immer ganz schnell wieder etwas nachwächst. Insofern war ich etwas erschrocken, als ich sie hörte, weil man damit ja einem Angriffskrieg das Wort redet.
Und Herr Degen, in Bonn sieht es anders. Also nicht alle Völkerrechtler sehen es gleich.
Ja, aber wenn Sie ins Völkerrecht schauen, was die Grundlage dafür ist, ein Land anzugreifen, dann gehört nicht dazu Regimewechsel.
Und ja, aber im Übrigen die Bedrohung durch Israel, von
die Bedrohung, also so argumentiert dazu, der Völkerrechtler, ne, den Sie zitieren. Ich habe das, ich habe ja, den genau, diesen Teil auch gelesen, nur ganz kurz, damit es alle verstehen. Er argumentiert eben so und sagt, da gibt es sowas, so habe ich es verstanden, wie einen Präventivschlag. Wenn man sich sozusagen so bedroht fühlt.
Okay.
Die Frage ist, ob die Ausgangsthese stimmt.
Zwei Dinge noch dazu. Ja. Das eine ist, es gab den 12-Tage-Krieg im letzten Jahr und da hatten Israelis und Amerikaner gesagt, wir sind erfolgreich gewesen, die atomaren Anlagen sind erfolgreich bombardiert worden. Dann gab es weiter Verhandlungen mit dem Iran und aus dem Kreise der Verhandler war es an jenem Samstag, 28. Februar oder genau am Vorabend so, dass die Signale gar nicht so schlecht standen und dass der Iran im Moment nämlich keine unmittelbare Bedrohung ist. Und insofern ist das natürlich fragwürdig, was da passiert ist.
Und die Frage, wie schnell dieser Krieg auch unser Krieg werden könnte, Frau Dunz.
Naja, also in der Lesart von Herrn Kiesewetter ist das schon so. Und wenn ich mich jetzt mit allem identifiziere, was in der Welt nicht gut läuft, dann ist man schnell bei Ihrer Lesart. Ich sehe es ganz anders, weil wir haben schon bei Venezuela geschwiegen, als Trump den Präsidenten Nicolas Maduro hat gewaltsam entführen lassen. Das war noch ein bisschen weit weg, aber da hat der Kanzler ja von komplexer Lage gesprochen. Und nee, bei Grönland waren wir ja ganz klar. Aber es ist dieser Krieg, jetzt sich daran in irgendeiner Weise zu beteiligen oder da kommen wir ja bestimmt gleich noch zu, die Straße von Hormuz abzusichern, wäre geeignet, uns immer weiter reinzuziehen in einen Krieg, der völkerrechtswidrig ist, den wir nicht wollen. Und insofern ist es gut, dass im Moment dieser Einsatz zumindest von Merz abgelehnt wurde, wenngleich es sehr viel Taktik ist, das zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und ich darauf wette, wir kommen darauf nochmal zurück und Herr Merz seine Meinung ändern kann.
Das klingt fast so, Frau Scheller, als wollte Frau Dunz andeuten, wir werden diese Position nicht durchhalten können. Also mit anderen Worten, es könnte gut sein, dass wir tatsächlich bald Teil dieses Krieges sind.
Das wäre durchaus möglich und vielleicht auch auf andere Art und Weise, als wir uns das vorstellen. Denn wenn wir diesen Vergleich mit Venezuela auch haben, Trump ist super glücklich, den Präsidenten entfernt zu haben, den er auch unter die unliebsamen Präsidenten zählte. Nach der Entführung war das Nächste, was wir aus Russland hörten von dem ehemaligen Präsidenten Medvedev, man könne ja auch mal damit liebäugeln, Bundeskanzler Merz zu entführen. Also das sind Dinge, wo wir schon recht klar sehen können, wenn wir anderen überlassen, wer jetzt entscheidet, wer genehm ist und wer nicht. Und wenn wir eben völkerrechtliche Mechanismen, die ja durchaus da wären, umgehen. Also das Völkerrecht sieht ja durchaus Möglichkeiten vor, gegen ein Land vorzugehen, wenn es die eigene Zivilbevölkerung unterdrückt und brutal, wie das iranische Regime es tut, wäre das durchaus eine Möglichkeit, die das Völkerrecht bietet. Jetzt aber zu sagen, die haben wir nicht, weil wir das Völkerrecht eigentlich gar nicht anwenden, ist schwierig. Und eben dann die Frage, dadurch bricht sich ja das Recht, also eigentlich ist es das Unrecht des stärkeren Bahn. Und wer entscheidet dann? Diese Willkür, die dann dem innewohnt, die ist für uns einfach sehr gefährlich. Und auf diesem Wege erreicht uns der Krieg im Prinzip nicht nur über Spritpreise und ähnliche spürbare Alltagsauswirkungen, sondern hat auch einen ganz langen Atem, der uns kalt erwischen kann, wenn wir vielleicht noch gar nicht jetzt daran denken, wann es sein könnte.
Nur mal diese Einschätzung. Dieser Krieg ist, oder dieser Systemwechsel, um Sie sauber zu zitieren, ist im deutschen Interesse.
Es ist sicherlich ein Wechsel, der auch im Interesse eines ganz großen Teils der iranischen Bevölkerung wäre. Die Menschen haben den Mut gefasst, gegen dieses unglaublich brutale Regime auf die Straßen zu gehen und haben zu Zehntausenden damit allein in diesem Jahr mit dem Leben bezahlt. Also dementsprechend ist es nicht so, dass es darum geht, dieses Regime jetzt speziell bewahren zu wollen. Und es ist keinesfalls so, dass das Völkerrecht solche Despoten schützt. Aber das heißt ja auch, dass wir gleichsetzen, diesen Krieg mit Regimewechsel, und den sehen wir noch nicht. Auch nach wirklich massiven Bombardierungen und nach dem, was an Drohungen noch im Raum steht, sehe ich zumindest keine Risse im Machtapparat. Die Hydra, die Sie gerade zitierten, eine Person wird getötet, dann rückt sofort jemand auf diesen Posten nach. Das ist ein Regime, das hat sich total eingegraben, das ist auf solche Fälle vorbereitet. Und deswegen glaube ich, diese Hoffnung, die aus, dann kommt ein Regimewechsel, spricht, das sehe ich in der Realität noch nicht abgebildet.
Haben Sie das Gefühl, dass man da, ich habe Sie vorhin zitiert, mit dieser Überheblichkeit, dieser Arroganz, man da wahnsinnig arrogant und blauäugig reingegangen ist?
Ich fürchte schon. Das ist vielleicht auch daraus gespeist, dass es in Venezuela so leicht war, einen Erfolg vorzuweisen. Aber das war ja auch nicht so, dass dort das Regime gewechselt hat, sondern dass eben eine Person und dann eine Position sich verändert hat. Das ist ja überhaupt nicht das Szenario, das wir für Iran auf dem Schirm hätten. Also dementsprechend ist von Trump da, glaube ich, immer sehr viel Hybris damit verbunden, mit leichter Hand irgendwelche massiven Dinge zu ändern. Bei Israel fürchte ich aber auch diese Überreizung dessen, was an Bedrohung gerade eliminiert werden soll und alles gleichzeitig. Da bin ich mir nicht sicher, ob nicht auch bei Netanyahu eine gewisse Hybris mitschwingt.
Darüber sollten wir auch gleich noch sprechen, welche Rolle diese besondere Beziehung möglicherweise spielt. Ich würde gerne Herrn Umbach fragen, wie groß ist die Gefahr, dass dieser Krieg ganz schnell auch zu unserem Krieg wird mit Blick auf deutsche Energieversorgung?
Darf ich vielleicht nur einen Punkt noch machen zu den Diskussionen davor, weil ich auch selber Völkerrecht studiert habe, ist es tatsächlich umstrittener. Also wir haben das humanitäre Völkerrecht und das erlaubt gewisse Dinge. Es gibt aber im Völkerrecht auch diese Unterscheidung zwischen präventiv und präemptiv. Ja, und präemptiv heißt, dass unmittelbare, sozusagen eine akute Gefahr da sein muss, dass der Iran zum Beispiel selbst einen Krieg beginnt oder Nuklearwaffen einsetzt, dann ist das auch gerechtfertigt für eine Selbstverteidigung. Bei präventiv wird es schwierig, weil es eben genau dazu führen könnte, dass es auch missbraucht wird.
Ja. Auch die Art der Kriegsziele, aber zählt natürlich dazu, Schulen mit Grundschülern sind eigentlich keine Kriegsziele.
Genau, das kommt der Punkt natürlich Verhältnismäßigkeit und viele andere Dinge mit hinein. Ich wollte nur sagen, es ist umstrittener. Ich teile nicht den Punkt, den Frau Dunz gemacht hat, dass die Verhandlungen tatsächlich schon weiter wären, weil das Interesse der Romanis war, dass diese Verhandlungen so lange wie möglich laufen sollten. Nach allem, was wir wissen, war tatsächlich ein toter Punkt erreicht, was mich nicht überrascht hat. Also ich habe das über viele Monate immer zuvor gesagt, die Iraner haben kein strategisches Interesse, ihre Nuklearwaffenambitionen aufgeben. Das haben sie über 30 Jahre nicht gemacht. Die Lehre des letzten Krieges im Sommer war, dass die eigenen konventionellen Streitkräfte zu schwach sind.
Aber stand es unmittelbar bevor, Herr Umbach?
Bitte?
Stand es unmittelbar bevor?
Nein, aber wir haben das grundsätzliche Problem gehabt, dass eben 440 Kilogramm hoch angereichertes Uran nicht vernichtet worden ist. Darüber besteht Konsens, das hat auch die Internationale Energieagentur gesagt und hat damit den ursprünglichen Argumentationen ja von von Trump vom letzten Sommer widersprochen. Mhm. Ja, und das hat dazu geführt, dass die Israelis tatsächlich seit dem Dezember bereits darauf gedrängt haben, auf neue Militärschläge, um diese Nuklearwaffenoption sozusagen weiterhin auszuschalten oder weit in die Zukunft sozusagen zu erreichen. Daraufhin hat sich Trump sozusagen zunächst nicht eingelassen und er hat tatsächlich gehofft, mit Verhandlungen das erreichen zu können. Und da hat man sozusagen diesen Widerspruch oder diese widersprüchlichen Interessen zwischen Israel und den USA gesehen. Ja, und es mag tatsächlich so sein, dass die Israelis dann so lange gedrängt haben, dass Trump sozusagen mit aus welchen Gründen auch immer, Venezuela-Szenario glaube ich auch, dass das eine Rolle gespielt hat.
Einfach die Psychologie dahinter.
Die Psychologie
das
dahinter.
Das ging einfach.
Genau, und hat sich, und das ist wiederum dann für mich schon überraschend, auch entgegen allen Erkenntnissen von mehr als 10 Geheimdiensten darüber hinweggesetzt. Alle haben ihn davor gewarnt, auch mit Blick eben auf die ganz großen Unterschiede. Heute gab es noch mal einen Artikel im Wall Street Journal, die auch noch mal gesagt haben, auch mit Blick eben auf die Eskalationsgefahren in der Straße von Hormuz. Und da haben wir Erfahrungen aus diesem 8-jährigen Tankerkrieg und der Minenlegung seinerzeit der Iraner gehabt. Und jetzt ist man noch sehr viel weiter. Welche Eskalationsgefahren da bestehen, auch da hat sich Trump sozusagen darüber hinweggesetzt. Warum er das gemacht hat, das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist für mich auch ein Rätsel. Aber dass es genügend Warnungen gab, das ist, glaube ich, relativ unwidersprochen.
Vielleicht waren Sie, Herr Umbach, gerade schon auf der richtigen Fährte. Das Stichwort Israel ist jetzt gerade mehrfach gefallen. Joe Kent, der Chef der Terrorismusbekämpfungsbehörde in Amerika, ist heute zurückgetreten mit der Begründung, er könne diesen Iran-Krieg nicht mit gutem Gewissen unterstützen. Und führt dann weiter aus, der Iran habe, Stichwort präemptiver Schlag, keine unmittelbare Bedrohung für die USA dargestellt. Dieser Krieg sei vielmehr, ich zitiere, durch Druck aus Israel und einer sehr einflussreichen Lobby in den USA ausgeführt worden. Das sagt jetzt nicht irgendwer, Joe Kent, der Mann, der in Amerika für Terrorismusbekämpfung zuständig war, tritt zurück, weil er nicht Teil dieser Geschichte werden wollte. Herr Kiesewetter, was sagen wir dazu?
Naja, auf jeden Fall ist klar, dass der Außenminister Rubio vor wenigen Wochen gesagt hat, vor etwa 10 Tagen gesagt hat, auf Israels Druck haben wir uns beteiligt. Und Trump hat dann noch ergänzt, dass sie sowieso in diesen Krieg angegriffen worden wären, weil Israel den Krieg sowieso durchgeführt hätte. Ja. Also ich stehe noch einmal dazu.
Noch mal ganz kurz, gehen Sie doch einmal auf das ein, was ich gerade zitiert habe. Genau. Joe Kent, der sagt, der Iran war keine unmittelbare Bedrohung.
Für die USA, für Israel schon. Und die Israelis haben das anders bewertet. Und die Amerikaner haben sich auf israelischen Druck an diesem Krieg beteiligt. Das ist bekannt, das ist auch offen angesprochen worden. Ich möchte aber hier noch einmal...
Sie sagen, Iran war so in der jetzigen Verfasstheit eine unmittelbare Bedrohung für Israel?
Ja, absolut, natürlich. Hisbollah, Houthi, Hamas sind ja auch alles Tentakeln dieses oder Krakenarme gewesen. Dazu kommt, dass
Israel... Ist das so klar, dass man das so absolut sagen kann?
Naja, schauen Sie auf den 7. Oktober, schauen Sie auf die Art und Weise, wie die Regierung des Libanon Israel gebeten hat, sich mit sie zu unterstützen in der Bekämpfung der Hisbollah, nur dass Israel überhaupt nicht auf die libanesische Regierung eingeht. Ja? Ich möchte nur deutlich machen, dass selbst die libanesische Regierung die Hoffnung hat, dass sie sich von der Hisbollah befreien kann. Nur die Israelis gehen nicht auf die libanesische Regierung ein. Aber der Iran war überall präsent. Vorteilhaft.
Ich glaube, aber er war in einer so schwachen Position.
Das meine ich, deswegen frage ich da nochmal nach.
Ebenso wie auch die Hisbollah. Also die vorherigen Kriegshandlungen hatten ja schon sehr stark dazu beigetragen.
Hätten in den Verhandlungen, die der Oman ja geführt hat, hätte der Iran sehr leicht einlenken können und sagen können, wir erkennen das Existenzrecht Israels an. Das hat der Iran nicht gemacht. Ich bin mal gebannt worden vom iranischen Außenminister, weil ich ihn mal im Iran gefragt habe, was muss geschehen, dass Teheran das Existenzrecht Israels anerkennt. Dann habe ich später einen Reisebann bekommen. Ich will nur deutlich machen, das wäre die Lösung gewesen, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Das macht der Iran nicht. Und Israel hat nun durch erheblichen Druckaufbau, und Sie haben es ja angesprochen, in den USA dazu geführt, dass die Amerikaner den Präsidenten anders beraten haben,
richtig.
Liegt ja auf der Hand.
Nichtsdestoweniger glaube ich, dass aus rein militärischer Sicht klar ist, die Situation war nicht so bedrohlich, wie sie zuvor gewesen war. Also dementsprechend sehe ich diese Eile und diesen Druck nicht, dann in laufenden Verhandlungen zuzuschlagen. Nicht zuletzt deswegen, weil Verhandlungen ja am Ende durchaus das sind, was so eine Art Sicherheitsarchitektur gewährt. Wenn aber niemand mehr auf Verhandlungen vertraut. Wenn wirklich wichtige Mediatoren beschädigt werden, dadurch, dass es so unvermittelt kommt,
wenn
dass
die Erfahrung ist, wir werden zweimal inmitten von Verhandlungen angegriffen.
Das ist wirklich ein schwieriges Erbe dafür, wie man dann am Ende zu einem Konzept kommen will, dem alle Seiten vertrauen. Denn es reicht ja nicht, wenn Israel den Verhandlern vertraut. Es muss ja gewährleistet sein, dass diese auch in dem anderen Land und bei der anderen Partei umsetzen können, dass es gewährleistet ist und dass ihnen das Vertrauen entgegengebracht wird. Und das finde ich ein schwieriges Erbe.
Ich glaube,
Erbe.
Man darf nur nicht übersehen, also es ist ja nicht nur die Erfahrung der Israelis, sondern es ist auch die europäische Erfahrung gewesen mit den Verhandlungen. Diese Verhandlungen in der Vergangenheit über mehr als 20 Jahre haben nie dazu geführt, dass der Iran irgendwann mal signalisiert hat, dass man wirklich zur Aufgabe der Nuklearwaffenambitionen bereit ist. Ja, das, was wir erreicht haben...
Das fiel jetzt schon mehrfach. Ich habe das gerade mit Blick auf den Außenminister aus Oman anders wahrgenommen.
Nein, also ich
mein
glaube,
Eindruck
dass
man war dieses... nur von außen. Sie sind die Experten. Ja. Da lag diesmal mehr auf dem Tisch als jemals zuvor. Irre ich mich da?
Für den Oman lag mehr auf dem Tisch. Genau. Das ist völlig klar. Für die Golfstaaten lag mehr auf dem Tisch, weil sie ein absolutes eigenes, dringendes Interesse daran hatten, dass dieser Krieg jetzt nicht ausbricht, eben wegen der Effekte, die es auf Oman und die anderen hat. Ich glaube, für den Iran ist auch das Gefühl entstanden. Er kann sich da gar nicht mehr entziehen. Das Spielen auf Zeit sehe ich da absolut. Gleichzeitig glaube ich, wenn man sagt, Verhandlungen, da haben die Europäer so schlechte Erfahrungen. Also gerade Deutschland war ja Teil des sogenannten JCPOAs, also des Atomdeals. Da war ja durchaus die Überzeugung der Bundesregierung, hiermit auch etwas Wesentliches erreicht zu haben. Aus diesem ist dann sind die USA unilateral ausgeschert. Aber bis dahin war auch die internationale Atombehörde nicht überzeugt davon, dass der Iran mit seinen nuklearen Waffenambitionen fortführt. Und da waren relativ gute Kontrollen. Also dementsprechend sehe ich das durchaus nicht so schwarz-weiß, wie Sie es darstellen, dass man da überhaupt kein Vertrauen hat. Denn dann, fürchte ich, hätte die Bundesregierung schon sehr viel stärkere Zweifel am JCPOA angemeldet.
Nein, das sehe ich völlig, wirklich völlig anders. Also es ist eine Sache, was die Bundesregierung, glaube ich, in der Öffentlichkeit sagt und was die Geheimdiensterkenntnisse auf der anderen Seite sind. Ja, also wir tun uns als Deutsche ja sowieso schwer. Also niemand ist natürlich kriegsbegeistert, schon gar nicht die Deutschen. Ja, aber die Geheimdiensterkenntnisse waren immer, und da, das haben die deutschen Geheimdienste nicht anders gesehen, nach dem, was ich jedenfalls weiß, dass es uns immer nur gelungen ist, in diesen Verhandlungen, und das betrifft die Israelis, betrifft die Amerikaner, es betrifft die Europäer, es ist uns nie gelungen, die Iraner wirklich zu dieser Aufgabe zu bewegen. Es ist uns nur gelungen, sozusagen diese Nuklearwaffenambitionen zu verlangsamen. Ja, das ist uns mehrmals tatsächlich sozusagen gelungen. Und man hatte gehofft im letzten Sommer, dass man dieses Problem löst. Und wir alle wissen, dass es eben nicht gelöst wurde. Deswegen haben die Israelis
diesen Frage der Glaubwürdigkeit auch gemacht. Sie erinnern sich an die Worte des US-Präsidenten damals.
Genau.
Da klang das alles wie,
genau,
wir haben das Problem ein für alle Mal gelöst.
Unabhängigen Experten, also war das offensichtlich aber auch die internationale Atomenergiebehörde hat wirklich wenige Wochen später gesagt, das Problem ist nicht gelöst. Wir haben mehr als 400 Kilogramm hochangereichertes Uran, was der Iran rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Wie gehen wir damit um? Ja, und wie gesagt, nochmal, ursprünglich hatte ja Trump auch gehofft, dass es eine Verhandlungslösung gibt. Das war nicht sein Ziel von Beginn an, sondern es war eher das Ziel der Israelis, weil sie prinzipiell diesen Verhandlungen eben misstraut haben. Und dann haben sie auch Druck eben auf sozusagen ausgelöst. Warum Trump am Ende auch, wie gesagt, sich dazu dann doch bewogen hat, auch entgegen aller Warnungen der eigenen Geheimdienste, das ist natürlich nach wie vor sozusagen das eigentliche Rätsel. Ja, aber auch ich, wie gesagt, aus meiner Sicht hat der Iran aus seiner Ideologie heraus, aus seiner DNA heraus mit Israel, der Vernichtung Israels, absolut kein strategisches Interesse, dass er diese Nuklearwaffenambitionen aufgibt. Nach dem letzten Sommer ist diese Nuklearwaffenoption sogar noch wichtiger geworden. Das haben auch mehrere Revolutionsgarden gesagt, weil die konventionellen Streitkräfte so schwach sind. Das kann ich sozusagen militärstrategisch auch nachvollziehen.
Oder
dass
weil
das
man eben sagt, wir sind angegriffen worden, weil wir es noch nicht hatten. Also ich kann auch diese Logik
nachvollziehen. Also das geht ja noch hinaus, hier in der Sendung auch immer wieder sagen, der richtige Hochlauf, der Run auf die Waffe, auf die Bombe, hat begonnen genau nach diesem 12-Tage-Krieg.
Nein. Also die geht ja weit zurück.
Nein, was ich meine ist, richtig nochmal Geschwindigkeit aufgenommen, um zu sagen, lass es uns jetzt bitte so schnell wie möglich hinkriegen.
Na, der Befürworter dieser Option im Iran haben natürlich dann zusätzlich auch innenpolitische sozusagen Munition dadurch bekommen. Ja,
auf jeden Fall haben wir jetzt
klar.
Ein
Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Flächenbrand. Also ganz unabhängig davon, warum der US-Präsident am Ende Ja gesagt hat. Wir haben jetzt eine dramatische Verschlimmerung der Situation, ohne dass irgendetwas gelöst ist. Und ich war ja nicht nur mit dem Kanzler in den USA, sondern davor auch in Katar, Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in China. Und die größte Sorge der Bundesregierung war immer, dass losgeschlagen wird, ohne einen Plan zu haben. Ja, okay. Und dass man zu Beginn des Jahres, als Zehntausende vermutlich umgebracht wurden von diesem furchtbaren Regime, als sie sich auflehnten, da wäre sogar noch aus Sicht der Bundesregierung ein geeigneter Zeitpunkt gewesen, um dann da im völkerrechtlichen Sinne zu Hilfe zu kommen. Aber das hat man verstreichen lassen. Und jetzt ist reingeschlagen worden, ohne eine Strategie, ohne Verbündete, und natürlich lügt auch Herr Trump, wie so oft in diesem Fall, dass er sagt, es war nicht zu erwarten, dass der Iran Nachbarstaaten angreift oder die Straße von Hormuz blockt.
Darüber sollten wir gleich mal
blockiert. Und was wir jetzt haben, Konsens, ist ein Flächenbrand. Er hat die Welt der US-Präsident gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten hat die Welt angezündet und nichts von dem erreicht, was er erreichen wollte. Und weil er jetzt nämlich das Interesse schon wieder verliert, sollen es Europäer oder andere zu Ende bringen und er richtet sich nach Kuba.
Richtig, auch darüber müssen wir heute noch kurz reden. Würde gerne Gerald Knaus einmal ins Spiel bringen. Herr Knaus, ich habe in diesen Tagen das Gefühl, es ist so ein bisschen, in Mode gekommen, das Völkerrecht so ein bisschen verächtlich zu machen, nach dem Motto, bringt eh nichts gegen Diktatoren, auch nichts und so weiter. Funktioniert alles nicht, muss man jetzt einfach mal anders lösen. Sie haben 2011 dieses Buch geschrieben, das ich eben vorhin zitiert habe. Und im Grunde liest sich dieses Buch wie ein sehr leidenschaftliches Plädoyer für genau das. Sie begründen nicht nur, warum gerade kleinere Länder wie wir so sehr angewiesen sind auf dieses Völkerrecht, weil es ansonsten gar keine verbindlichen Regeln mehr für irgendjemanden gibt, sondern Sie sagen auch, es gibt da ein paar Prinzipien, die darin festgehalten sind, die unglaublich wichtig sind zu berücksichtigen. Und genau diese Prinzipien waren es, die damals auf dem Balkan am Ende zum Erfolg geführt haben. Mhm. Bei einer Intervention. Darüber reden wir jetzt auch. Wenn Sie mal die Intervention von damals mit der Intervention von heute vergleichen, was fällt Ihnen dazu ein?
Also die Schlüsselfrage ist ja, dass wir heute eine Diskussion darüber haben, was ist eigentlich Realismus? Und dass manche sagen, Realismus ist ein wirklich spannendes Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, Die Stunde der Raubtiere.
Genau.
Realismus ist, dass die Welt von Raubtieren, von Macht, von Gewalt beherrscht wird. Stephen Miller hat das im Zuge der Grönland-Debatte wieder gesagt. Dass im Grunde genommen all diese Konventionen, internationalen Gerichte, das Völkerrecht ohnehin eigentlich banal sind, sich nicht durchsetzen können, weil die Großmächte machen, was sie wollen. Und dieser Ansatz wird dann als Realismus verkauft. Jetzt schauen wir aber auf eine Region, also von außen auf, ob der Kaukasus oder der Nahe Osten, dann sehen wir, natürlich, das Völkerrecht wird ständig gebrochen. Die Syrer haben es gebrochen, die Saudis haben es gebrochen im Jemen, die im Libanon, die Hisbollah, die Hamas, die Israelis, die Amerikaner 2003 und jetzt wieder.
Sudan.
Also in der gesamten Region wird Völkerrecht gebrochen, werden Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Das Ergebnis ist aber, dieser Kreislauf hört nicht auf. Und was wir in den 90er Jahren gesehen haben, wenn wir uns diese Interventionen anschauen, der letzten, seit dem Ende des Kalten Krieges, die einzigen Interventionen, die dazu geführt haben, dass in einem Land, in dem es einen Völkermord gab, in Srebrenica, wo die Hälfte der Bevölkerung in Bosnien gewaltsam vertrieben wurde, wo 100.000 Menschen ums Leben kamen, wo die gleichen Raubtiere, Politiker, die sagen, wir müssen vertreiben, sonst sind wir nicht sicher, wir schaffen ethnische Staaten, am Ende durch das Völkerrecht, durch einen internationalen Strafgerichtshof vor Gericht gestellt, verurteilt, in den Käfig kamen und wo dann andere Prinzipien diese Intervention abgesichert haben, wo man 1995 in einer Verfassung für Bosnien, das Land beherrscht von Kriegsverbrechern, überall, Srebrenica, noch 4 Jahre lang konnte da kein Muslim in die Stadt, Karadzic, Mladic, Kriegsverbrecher, später verurteilt, hielten immer noch die Macht in der Hand. Da schrieb man in diese Verfassung, Wir wollen einen pluralistischen, menschenrechtsbasierten Staat mit demokratischen Wahlen, mit einem internationalen Strafgerichtshof und so weiter. So, und jetzt schauen wir zurück, 30 Jahre später, und erkennen, dass diese Prinzipien und die Durchsetzung, die damals die Großmächte auch mit großer Anstrengung, Amerika, Deutschland, vor Ort, versucht haben, dazu geführt haben, dass wir heute in Srebrenica wieder in der Schule, die Mehrheit der Kinder in der Grundschule sind muslimische Kinder, die zurückgekehrt sind. Wir haben in Bosnien seit 30 Jahren Frieden, 9-mal demokratische Wahlen. Wenn ich heute höre, in Gaza, in der Westbank, die Leute können nicht mehr zusammenleben, mir fällt auf, dass Trumps Ansatz, den wir jetzt als realistisch präsentieren, der 20-Punkte-Plan für Gaza, das Wort Menschenrechte kommt nicht vor, das Wort Demokratie kommt nicht vor, Wahlen sind nicht vorgesehen. Die Idee ist Macht, Unterdrückung, Repression, weil Realismus, sonst werden ja wir unterdrückt und wir haben keine Stabilität. Ja,
Sie haben, da kommt noch was dazu. Sie haben neulich in einem Interview gesagt, Herr Klaus, das fand ich interessant und bemerkenswert, Milosevic, der wurde nicht umgebracht. Der wurde vor Gericht gestellt.
Natürlich.
Das war was anderes.
Ein Riesenunterschied. Und das, was Milosevic an den Kosovaren, an den Kroaten, an den Bosniaken in Bosnien an Verbrechen mit ermöglicht hat, was durchgeführt wurde, in einer Woche 8.300 Menschen in Srebrenica, Zivilisten umgebracht, erschossen. Die Gräber sind heute noch zu sehen. Nur heute ist in Srebrenica ein großes Museum, eine Gedenkstätte, und heute ist der Elternvertreter in der Schule der Imam. Die Mehrheit der Bürgermeister ist ein Serbe. Die Prinzipien, die dazu geführt haben, und jetzt muss man sich an die europäische Geschichte erinnern. Wie war denn das nach dem Zweiten Weltkrieg? Das Außenministerium hat festgestellt, wie viele Tote in der deutschen Besatzung im Bürgerkrieg 43 bis 45 in Italien. Wie viele Leute damals die Deutschen umgebracht haben. Gar nicht zu reden von Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Krieg in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum die Idee, okay, wir haben Strafgerichtshof, wir haben Prinzipien, Demokratie, Menschenrechte. Kleine Staaten dürfen sich nicht mehr fürchten vor Großen. Luxemburg, zweimal erobert von den Deutschen im 20. Jahrhundert, hat heute keine Angst vor Deutschland. Deutschland hat Respekt von seinen Nachbarn, die darauf vertrauen, da ist etwas gelungen. Und daher glaube ich, dass dieses Bild Realismus ist, die Welt besteht aus Raubtieren und man kann aus diesem Kreislauf der Gewalt nicht ausbrechen und wir werden in 10 Jahren wieder eine Invasion im Libanon haben und in 20 Jahren wieder und in Libanon wird es wieder einen Widerstand geben und die werden wieder Israel beschießen. Dass man aus dem nicht ausbrechen kann, ist ein Versagen des Lehrens aus der Geschichte. Und daher ist das Völkerrecht nicht etwas für naive, woke, linke, naive, irgendwelche Peaceniks, die sagen, wir wollen nichts mit Konflikten. Das Völkerrecht nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa wurde geschaffen, unterstützt, Institutionen aufgebaut von Leuten, die Besatzung, Krieg, Vertreibung erlebt haben. Und am Balkan haben wir es angewandt. Und es hat zu einer Stabilität geführt, die man sich im Nahen Osten heute, das kann man sich gar nicht nur träumen. Stellen wir uns vor, in Gaza gäbe es in 25 Jahren eine Gedenkstätte, die an die ermordeten Israelis vom Oktober durch die Hamas erinnert, aber auch an Kriegsverbrechen der Israelis im letzten Krieg. Das kommt heute, das ist heute unvorstellbar, scheinbar. Aber in Srebrenica oder in anderen Stellen in Bosnien haben wir das. Und daher ist das Völkerrecht nicht etwas Naives, was wir überwinden müssen. Es ist eine Möglichkeit. Wir können eine Welt der Raubtiere haben, wo wir uns einfach hingeben, Rache, Gewalt, Unterdrückung und Macht. Oder wir können auch versuchen, und das ist manchmal gelungen, in Europa ist es gelungen, und wir müssen es verteidigen, eine andere Welt.
Sie dürfen sofort, Herr Obacht, ich würde gerne Bente Scheller, weil gerade Libanon als Stichwort gefallen ist. Können Sie uns das einmal beschreiben, Frau Scheller, was passiert gerade in Libanon? Stichwort Fluchtbewegungen, wenn man dieses Land sieht, war vor einiger Zeit da, weil wir dort zum Thema Migration gedreht haben. Man konnte das an jeder Stelle hören, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kam, die hatten so unfassbar genug von Krieg. Die wollten das alles nicht mehr und sind plötzlich wieder mittendrin. Wie groß ist die Gefahr, dass wir in Libanon demnächst wirklich wieder bürgerkriegsähnliche Zustände haben?
Ich fürchte, für die Bevölkerung im Libanon ist es eine ganz reale und sehr bedrückende Perspektive. Also ich spreche sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch mit anderen. Das ist absolut nahe gerückt. Dadurch, dass sie eben sehen, wie viel an Krieg bereits geschehen ist in den letzten 2 Jahren, was darin an Besatzung, an Vertreibung stattgefunden hat.
Und auch jetzt, die aktuellen Bilder, die uns aus dem Libanon erreichen. Also vielleicht können wir ein paar Bilder auch zuspielen. Das ist etwas...
Das ist massenhafte Vertreibung im Prinzip aus einem wirklich signifikant großen Landesteil, aber auch aus den südlichen Vororten Beiruts. Also dort sind 100.000 Menschen bereits auf der Flucht, wenn es nicht noch viel mehr werden. Also es könnten wirklich hier Fluchtszenarien sich in diesem winzigen Land abspielen, bei denen nicht nur das Schlimme ist, dass viele denken, sie werden in den Süden nicht zurückgehen können, weil Besatzung durch Israel oder sogar Annexion bevorsteht, sondern im Prinzip folgt die Gewalt auch den Flüchtenden. Also ganz viele haben die Erfahrung gemacht, dort kommen Geflüchtete an und dann wird bombardiert. Zum Beispiel sind ja auch 2 Hotels in Beirut getroffen worden. Und da sagen eben auch meine Freunde, naja, in unserem Haus, da sitzen jetzt 3 geflüchtete Familien aus dem Süden. Wer weiß, ob da nicht auch irgendjemand drin ist, der schon als Ziel markiert wurde. Das treibt einen Keil zwischen die Bevölkerung. Und das
also die Hotels wurden gezielt attackiert.
Es wurden nicht die Hotels an sich bombardiert, sondern es wurden einzelne Zimmer dort getroffen, wie wir es eben auch aus anderen gezielten Schlägen kennen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Bereitschaft, die im Libanon immer sehr groß ist, zu helfen und Geflüchtete aufzunehmen, schwindet. Dass man eben wieder beginnt, in konfessionale Muster zurückzufallen und sich vor seinen Landsleuten zu fürchten.
Was sehen wir hier?
Ich bin mir nicht sicher, was
wir sehen. Das ist die israelische Bodenoffensive im Süden von Libanon.
Wobei, also Bodenoffensive, Sie sagen, Sie hätten sie begonnen, aber soweit ich es heute mitverfolgt habe, ist es noch sehr lokal begrenzt. Es sind einzelne Manöver, aber die Truppen sind zusammengezogen an Israels Nordgrenze und da steht die Drohung im Raum eben zu kommen. Deswegen fliehen viele. Und es ist etwas, wo ganz klar ist, hier werden im Prinzip schon Grenzen verschoben. Der Litani-Fluss, den haben wir immer so im Kopf, ja, als durch die UN-Resolution, der sozusagen auf dieser Höhe dieses Flusses, südlich dessen sollte die Hisbollah nicht mehr mit Waffen sitzen. Das ist so nicht erfolgt. Deswegen ist auch die Israel jetzt einmarschiert und versucht, genau das im Prinzip zu bekämpfen. Aber sie haben heute dann 20 Kilometer nördlich noch einen Fluss deklariert. Bis dahin soll dann eigentlich die Pufferzone gehen. Also es wird eine Verschiebung im Prinzip von Grenzen hier angedeutet.
Was passiert währenddessen im Westjordanland? Was passiert in Gaza?
Das steht ganz im Windschatten. Auch dort sind meine Kolleginnen und Kollegen total besorgt. Humanitäre Hilfe in Gaza ist im Prinzip zum Erliegen gekommen mit Beginn dieser jetzigen Offensive. Das ist bitter, weil die humanitäre Situation davor schon fatal war. Im Westjordanland ist Siedlergewalt einfach ein massives Problem.
Trotz dieser Situation kommen keine Hilfsgüter rein?
Es kommen sehr wenige an und es heißt auch, es sind welche, die dann vielleicht nicht unbedingt die gebrauchtesten sind. Also das Waren ankommen, die entweder schon im Überfluss vorhanden sind oder dann eben Chips, Dinge, die viel Kalorien haben. Dementsprechend werden sie gezählt, als so und so viele Kalorien sind in den Gazastreifen gekommen, die aber von ihrem Nährwert sehr begrenzt sind. Und das im Ramadan, also das ist wirklich schlimm für die Menschen in Gaza. Aber im Westjordanland, denke ich, sehen wir auch eine rasante Entwicklung der Siedlergewalt, die eben auch von Teilen der Regierung nicht geahndet, beflügelt, unterstützt, gefördert wird. Also das ist sehr heikel.
Ich habe Stichwort Libanon, war es Galant, war es Smotrich, der sagte, das wird so enden wie in Gaza.
Smotrich
war es.
Smotrich gestern.
So, aus dem Kabinett Netanyahu, der was genau gesagt hat? Wir machen aus Beirut, machen wir sowas wie in Gaza.
Wie Khan Yunis, wie die Stadt Khan Yunis dem Erdboden gleich. Das ist unerträglich.
Jetzt, wenn man jetzt zurück noch zu der Debatte mit dem Balkan. Eigentlich müsste man jetzt erkennen, was für ein Fehler das ist, dass die Europäer den Internationalen Strafgerichtshof nicht stärker unterstützen. Denn tatsächlich, das haben wir in Gaza schon gesehen, es gibt ein Gericht, das entscheidet nicht die Politik, aber dass wir nicht unterstützen, dass Gerichte entscheiden, ob hier Verbrechen gegen die römische Charta, die Menschenrechte, die Kriegsverbrechen passieren, legitimiert. Wir hören jetzt tatsächlich Regierungsmitglieder in Israel, die sagen, wir machen das nochmal so. Und da glaube ich, es ist kein, man tut den Menschen, den Israelis, den Palästinensern, den Libanesen, einen Bärendienst, man schadet ihnen enorm, wenn man diese Prinzipien von Genfer Konvention, wie man im Krieg führen darf, Menschenrechte, Menschenrechtsverletzungen, wenn man da die rote Linie nicht verteidigt. Denn das, was wir jetzt in Gaza sehen, ich höre auch, wir haben eine Situation, wo bereits jetzt 20 Millionen Menschen in dieser Region vertrieben sind. Von den vielen Konflikten, Syrien und Libanon und jetzt kommen noch einmal welche dazu. Gleichzeitig haben wir ein Hilfssystem, das zusammenbricht. Die Amerikaner haben dramatisch gekürzt, die Hilfsorganisationen der UN. Es fehlt ihnen an allen Ecken und Enden, schon vor dieser Eskalation. Das heißt, wir alles, was zu einer Verschärfung und zu Extremismus führen wird, kommt zusammen. Und dann lehnen wir uns als Europäer zurück und sagen, und ich Völkerrecht ist kompliziert, aber manche Dinge sind es nicht. Zu sagen, 850.000 Leute sollen vertrieben werden und können vielleicht nicht zurück in ihre Heimat, das ist das Saarland. Also wir sagen dem Saarland, ihr müsst jetzt alle
Sie reden jetzt vom südlichen Libanon.
Im südlichen Libanon. Ja. Wenn dann Regierungsmitglieder das sagen, dann müsste man sofort aus Europa einen klaren Widerspruch haben und sagen, das geht nicht.
Das hat der Bundeskanzler gemacht, das hat auch der Außenminister gemacht und das Auswärtige Amt stellt hunderte Millionen Euro für Stabilisierungshilfe und für humanitäre Hilfe bereit. Ja, wir haben eine Mittelkürzung im Auswärtigen Amt, aber hier wird jetzt umgeschichtet. Das ist eine Entscheidung von dieser Woche, dass wir hier unterstützen. Der Bundeskanzler hat auch noch mal sehr deutlich gemacht, hat Israel aufgefordert, diese Kampfhandlungen einzustellen. Die Wirkung wird sehr begrenzt sein. Wir stellen Mittel zur Verfügung. Allerdings, und das ist schon gravierend, dass Israel jetzt im Schatten des Krieges gegen den Iran, wo ich sage, ein Systemwechsel ist in unserem Interesse, nun dort aufräumt, wo die internationale Gemeinschaft über Jahre sich nicht durchsetzen konnte und die Ziele viel intensiver ausweitet, als es überhaupt von den Vereinten Nationen mal vorgesehen war. Stichwort Litani-Fluss, Sie sprachen es an. Und jetzt zahlen wir dafür, um humanitäre Hilfe zu leisten. Ich war selbst in der BKA-Ebene und habe mir das angeschaut. Nur fliehen die Leute jetzt nicht aus Syrien in die BKA-Ebene, sondern sie fliehen aus dem Libanon nach Syrien. Über 100.000 sind jetzt nach Syrien geflohen. Da müssen wir helfen, aber das bedarf einer europäischen Anstrengung. Deutschland hilft, aber sicherlich werden hier auch Absprachen laufen mit Frankreich und anderen. Da muss der Druck auf die israelische Regierung in dieser Frage deutlich erhöht werden.
Herr Umbach.
Ich will nur einen Punkt noch machen, der mir häufig bei den deutschen Debatten so ein bisschen kurz kommt. Und da stimme ich Herrn Knaus zu, stimmt Frau Dins zu. Für mich ist es genauso erschreckend, dass gerade die USA als einer der Väter der UN und des Völkerrechts ihre eigenen Werte verraten.
45,
ja, das ist die eine Seite. Beim Völkerrecht kommt nur die andere Geschichte mit hinein. Das soll jetzt weder Trump noch die Israelis in irgendeiner Weise rechtfertigen, was sie entsprechend machen. Aber wir müssen natürlich schon sehen, dass der Unterschied eben zu Anfang der 90er Jahre, und ich habe die Diskussionen damals in der NATO noch mitbekommen, die für mich auch erschreckend waren, aus anderen Gründen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir haben heute ein Russland, wir haben ein China, wir haben Staaten des globalen Südens, die sagen ganz offen, wir wollen mit diesem westlichen Völkerrecht nichts zu tun haben, wir wollen es abschaffen. Ja, und wir haben eine in der UN, mein früherer Völkerrechtsprofessor war da auch in der Weiterentwicklungskommission der UN, hat er mitgearbeitet, also für die Weiterentwicklung des Völkerrechts. Und da sieht man, dass das über wirklich die letzten 10, 15 Jahre von Russland und China massiv blockiert worden ist. Sie kriegen keine Reform heute mehr durch, ja, so dass sie das Völkerrecht entsprechend anpassen, auch weiterentwickeln können. Ja, das nochmals, nicht um mich missverstehen, das soll das nicht rechtfertigen. Aber wir haben tatsächlich auch auf der globalen Ebene, sage ich meinen Studenten auch, wo ich so eine Folie habe, die zeigt ihnen, dass ab dem Jahr 2016 die Anzahl der Demokratien weltweit in der Minderheit ist gegenüber totalitären Systemen, die von Jahr zu Jahr zahlenmäßig zunehmen. Wir haben einen Stand heute erreicht von Demokratien, den haben einige Historiker vor Jahren schon verglichen mit den 30er Jahren zu Zeiten Hitler und Stalins. Ja, das heißt, die globalen Kräftegewichte, sowohl auch wirtschaftlicher Art, wenn wir an China denken, aber auch politischer Art, gerade mit Blick auf Völkerrecht, auch als jemand, wie gesagt, der es selber studiert hat und der das sehr bedauert, ja, ist leider so, dass dieses Völkerrecht immer weniger aus Sicht vor allem dieser großen Staaten, die mit autoritären Systemen, die wollen es abschaffen. Da spielen weder Menschenrechte eine Rolle noch Demokratien. Das sagen die auch ganz offen. Also ich wundere mich manchmal, wie wenig wir eigentlich zuhören, wenn Xi Jinping über das Völkerrecht und die UN spricht oder Putin. Ja, also daraus wird ja nicht mal ein Geheimnis gemacht. Ja. Und wir tun so, ja, als ob es das alles nicht gibt, als ob wir noch Anfang der 90er Jahre sind. Ja, also nicht, ja, also dass wir es nicht aufrechterhalten müssen.
Anfang der 90er Jahre, ja, haben wir ja zugesehen, 5 Jahre lang, wie Kriegsverbrecher gehandelt haben.
Das war das
wir
Erschrecken, das Sie gerade meinten.
Ne? Genau, ja, also ich habe selber damals in Brüssel gearbeitet.
Aber das ist ja eine Entscheidung. Also wir könnten auch jetzt entscheiden, zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Die Amerikaner haben ja Sanktionen gegen einzelne Richter. Die versuchen eine Institution, die wir alle, Deutschland hat die Schlüsselrolle gespielt, die zu schaffen, zu zerstören. Klar, weil wenn Amerika, Verbündete, Israel und andere Verbrechen begehen, die womöglich vor dem Gerichtshof landen, dann und man will das weitermachen, versucht man das Gericht zu zerstören. Da muss man als Europäer doch sagen, dort, wo wir Einfluss haben, ohne uns zu überschätzen, ohne Hybris, das müssen wir verteidigen. Und wenn wir Russland als Gefahr sehen, jetzt, das ist ja in keinem luftleeren Raum. Kurz vor Ende letzten Jahres, und Herr Kiesewetter ist einer der, die am meisten warnen, haben alle Generalstabschefs, Militär, die höchsten Militärs in Europa gewarnt vor einer unglaublich großen, der Brite sagte, die brenzligste, gefährlichste Lage in seiner ganzen Karriere angesichts Russlands. Mhm. Wir sind in Europa in einer Gefahr wie seit 1948 nicht mehr, weil wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen können, weil Russland uns bedroht. In dieser Situation muss doch das europäische Interesse sein, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Die Rohstoffe, der Ölpreis, die Russlands Kriegskassen.
Aber das ist doch genau im europäischen Interesse. Natürlich. Deswegen versucht ja,
und dass wir uns konzentrieren,
sich da in diesen Krieg nicht hineinziehen zu
lassen. Genau, aber mich würde Frau Dunz und auch Ihre, Frau Scheller, Einschätzung an dem Punkt mal interessieren. Wie sehr sind wir denn eigentlich in Wahrheit kurz davor, nochmal Teil jetzt dieses Krieges zu werden? Wenn Trump sagt, ihr solltet da jetzt bitte mitmachen. Das ist auch eine NATO-Angelegenheit hier.
Irre.
Gut, auf einer theoretischen Ebene, technischen Ebene ist das vielleicht irre.
Nein.
Aber wie schnell kann daraus gelebte Wirklichkeit werden, die da sagt, naja, da müsst ihr doch mal. Herr Umbach nickt schon. Erstmal Ihre, die politische Einschätzung in Berlin. Dann würde mich interessieren, die Position von Frau Scheller, dann Sie, Herr Umbach.
Also die Position des Bundeskanzlers zu diesem Iran-Krieg hat ja eine steile Kurve nach oben. Zu Beginn des Krieges hat er erstmal geschwiegen. Einen Tag später hat er gesagt, ja, ist ein Dilemma und hat sich nicht genau positioniert. Und dann gab es auch Ärger in der Koalition. Er merkte, dass dieses sich drumherum lavieren nicht gut ankam. Und dann hat er ja eine Handwerksmesse in München genutzt, um zu sagen, dass dieser Weg eher ein falscher ist. Dann ging das in Norwegen weiter, dass er gesagt hat, Trumps Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sei falsch, bis zu gestern, als er gesagt hat, wir beteiligen uns nicht an an einem Einsatz zur Sicherung der Schiffe, der Transporte in der Straße von Hormuz. Und das ist also wirklich eine entweder Lernkurve oder eine Verschärfung seiner Position. Er sagt immer noch nicht, dass es völkerrechtswidrig ist. Und man muss natürlich bedenken, wenn er neben Trump im Oval Office sitzt, da hat er noch sich zurückgehalten. Trump hat ihn dafür gelobt, dass er so zurückhaltend war. Er versucht natürlich, den Draht aufrechtzuerhalten. Und jetzt muss man von der ganz großen Bühne einmal in die Mühsal der Landtagswahlen kommen, das spielt tatsächlich eine Rolle. Ja, man mag das nicht so wirklich glauben, aber am Sonntag ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die Union hat die Landtagswahl in Baden-Württemberg, anders als Herr Merz das sicher glaubte, verloren, wird den Ministerpräsidenten nicht stellen. Und in Rheinland-Pfalz sah es so auch aus, die CDU würde es schaffen. Und jetzt liegt es gleich auf. Das heißt, vor dieser Wahl wird ein Signal gegeben, wir tun was für euch, dass das Tanken nicht so teuer ist, dass wir das irgendwie eingrenzen können oder unter Kontrolle haben, was natürlich überhaupt nicht der Fall sein wird. Und
wir ziehen nicht in den Krieg.
Und wir ziehen nicht in den Krieg, genau. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Merz kann das. Vor Wahlen kann er sagen, die Schuldenbremse wird nicht gelockert und nach der Wahl gibt es 1 Billion Schulden. Und er kann das auch im Brustton der Überzeugung sagen, es ist nicht unser Krieg und wir werden das nicht machen. Und dann muss man mal gucken, wie sich diese Gefahr weiter ausbreitet. Und wenn es am Ende so ist, dass Deutschland einen, wo auch immer eine Unterstützung als Kompensation macht, dann würde ich das wirklich für möglich halten. Und ein Punkt noch, um zu verstehen, warum wir uns nach meiner Ansicht auf keinen Fall in diesen Krieg hineinziehen lassen dürfen. Herr Trump hat mit der Drohung, Grönland völkerrechtswidrig zu annektieren, die Europäer dazu gebracht, die Nordflanke zu Russland zu verstärken. Also da sind wir jetzt unterwegs. Dann bringt er vielleicht die Europäer dazu mit dem falschen Argument, dass NATO-Staaten müssen mir helfen. Ich habe auch immer geholfen, wenn es wo brannte. Dann werden wir im Iran engagiert. In der Zwischenzeit sagt er sich, Iran ist so kompliziert, ich nehme Kuba ein. Und wenn wir uns in diese Spirale hineinbegeben, dann kommen wir genau das, was Herr Knaus sagt, da nie mehr hin, nämlich den Amerikanern auch, also den Draht nicht abreißen zu lassen. Also das ist ja ganz wichtig. Das macht Herr Merz ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite Grenzen zu ziehen, wie es im Übrigen mit Grönland ja gelungen ist.
Ich darf ganz kurz sagen, unser Fokus muss wirklich die Ukraine sein. Die Amerikaner schmeißen uns die Ukraine-Unterstützung vor die Füße, ziehen sich komplett zurück, ermöglichen den Russen zusätzliche Einnahmen und wollen jetzt die NATO reinziehen, wo sie überhaupt nicht konsultiert war. Sie sprechen ja nicht mal Brüssel an, sondern das macht der Medien öffentlich. Deswegen ist es auch sehr richtig, ganz klar zu sagen, der deutsche Fokus ist die Ukraine und auch viele europäische Staaten, die Nordics, die baltischen Staaten, auch Polen, sieht das genauso. Die Gefahr, Sie haben es ja angesprochen, Herr Umbach und Herr Knaus, die Gefahr geht ja von Russland aus. Und das Entscheidende ist, dass wir diesen Fokus machen und auch Trump deutlich machen. Er versucht ja jetzt, mit Russland einen Deal hinzubekommen. Trump steht nicht auf Europas Seite. Und dann kommt ja noch erschwerend dazu, dass die Amerikaner in ihrer eigenen Sicherheitsstrategie Europa in die vierte Ecke gestellt haben. Dann müssen wir doch, wenn wir so weit hinten stehen, unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und uns auf die Ukraine konzentrieren. Und dann hat Trump das im Nahen und Mittleren Osten zu lösen, aber nicht mit unserer Unterstützung. Und ich glaube, da gibt es auch Einigkeit hier.
Was ist denn, Frau Scheller, wenn er sich auch aus dem Nahen Osten einfach zurückzieht und dann bleibt dann diese völlig destabilisierte Region zurück und sagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, ist ein europäisches Problem. Ist außerdem eure Öl- und Gasversorgung ist mir eigentlich im Grunde wurscht, weil Amerika selber Fracking-Gas in Hülle und Fülle ist, größter Ölproduzent auf der Welt. Wir brauchen das alles nicht. Und ihr seid nicht bereit, mir zu helfen. Also macht das mal bitte alleine. Was wäre die Konsequenz für Israel? Sie sagen immer wieder, das finde ich einen bemerkenswerten Gedanken, diese Idee, dass man sozusagen die Länder um sich herum schwächt, dass das dann dazu führt, dass man selber sicherer ist, ist grundfalsch. Warum?
Ich glaube, diese Erfahrung hat Israel im Prinzip über die letzten Jahrzehnte immer wieder gemacht. Die Gefahren entstehen nicht nur aus den starken Staaten, wie Sie sagen, Iran droht ganz offen. Die Gefahren drohen auch aus Machtvakuum. Und das hatte im Prinzip die Erfahrung mit dem Libanon gezeigt.
Also
Syrien hat uns gezeigt, wo das Machtvakuum entsteht. Da übernimmt der IS. Also das ist im Moment vielleicht nicht das realistischste Szenario dort. Aber auch da möchte ich noch einmal vor Augen führen, Smotrich hat direkt nach dem Sturz von Assad gesagt, wir werden nicht ruhen, bevor nicht Syrien in seine Einzelteile zerspalten ist. Also zerfallende Staaten. Staaten, in denen eben entweder die Verfasstheit nicht mehr da ist, dass ein Gewaltmonopol da ist oder die wirklich in ihre Einzelteile mit ihren jeweils einzelnen bewaffneten Gruppen zerbrechen. Da sind dann ganz schnell eben auch andere dabei, die daran interessiert sind, solche Lehren der Macht und der Gewalt zu füllen. Und das ist für Israel, glaube ich, auf Dauer heikel. Wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, was im Moment auch die Menschen in Israel durchleiden, also dann denen geht dieser Krieg ja überhaupt nicht vorbei.
Können wir mal die Bilder zeigen aus Israel? Also man hat immer das Gefühl von einer Art Unverwundbarkeit, wenn man Iron Dome und so weiter hört. Die aktuellen Bilder sprechen da eine deutlich andere Sprache.
Da mag es wirklich weniger sein, was tatsächlich ankommt, weil Iron Dome schon ein sehr gutes System ist. Aber das Wenige, das trifft eben auch die Psyche bis ins Mark. Und die Gefahrensituation ist da. Keiner von meinen KollegInnen hat durchschlafen können die letzten Tage. Mhm. Also das ist wirklich eine Bedrohungssituation, die zutiefst zermürbend ist. Mhm. Die Unterstützung für diesen Krieg ist dort trotzdem außerordentlich groß, eben weil der 7. Oktober gezeigt hat, wie ernsthaft die Bedrohung auch ist. Deswegen sind viele bereit, das mitzutragen. Aber die hohen Zustimmungswerte zu diesem Krieg spiegeln sich nicht wieder in hohen Zustimmungswerten für die jetzige Regierung. Diese Kluft ist ein Problem. Und deswegen denke ich, wird auch Netanyahu noch Erfolge vorweisen müssen. Das ist für ihn, glaube ich, im Moment nichts, was er politisch verkaufen kann. Mhm. Und da gibt es ja auch sehr viele, die gewarnt haben vor dieser Art der Kriegsführung, vor dem Ausufern des Krieges ohne konkrete Ziele, ohne Meilensteine und ohne irgendwann sagen zu können, damit ist die Sicherheit gewährleistet. Mhm. Also manche sagen sogar, alle 2 Monate wird uns hier der endgültige Sieg über unsere Feinde verkündet, um dann Monate später wieder aufzuflammen. Also dementsprechend denke ich, da werden wir spätestens gefordert sein. Wenn Trump eine Wolte macht, und Israel in einer Bedrohungssituation bleibt, die durch Instabilität entsteht, was machen wir dann?
Diese Karte würde ich gerne noch einmal ganz kurz, weil man die alle hier sieht, Frau Scheller. Können Sie mir einmal ein paar Worte sagen, ein paar Sätze zum Beispiel zu einem Staat wie Irak? Warum ist es da gerade so ruhig?
Also im Irak ist es eigentlich schon gar nicht mehr so ruhig. Aber wenn wir uns die Kriegsfronten angucken, bei denen Israel auch immer wieder deklariert hat, hier zu kämpfen, haben wir eigentlich 2 Jahre relativer Ruhe im Irak gehabt. Das heizt sich jetzt auf. Eben weil im Irak natürlich iranische Milizen auch sitzen, die Teil der Regierung zum Teil sind bewaffnet, aber durchaus mit dem Iran verbündet. Das ist ein Problem. Es sind auch konfessionelle Konflikte, die hier wieder aufbrechen oder ethnische, als Trump zum Beispiel in Aussicht gestellt hat. Man könne ja vielleicht die Kurden im Iran bewaffnen für den Aufstand gegen das Regime. Ein wirklicher Problemfall, weil natürlich damit gleich Teheran begonnen hat, den Nordirak, wo eben Kurden sitzen, zu bombardieren, um eben abzuschrecken. Das ist wirklich etwas, was sehr viel in Unwucht bringt, was an Drohung allein schon im Raume steht. Also da kann der Irak einfach auch noch mal sehr stark hineingezogen werden und dessen Stabilität, um die hatten wir ja im Prinzip seit 2003 gefürchtet.
Und es gibt noch 2 andere wichtige Player in der Region. Da können wir noch mal die andere Karte zeigen, wenn wir sprechen über Jordanien beispielsweise. Jordanien ist ja ganz entscheidend in dieser ganzen Frage und ein immer noch vergleichsweise stabiles Land, weil der König dort jemand ist, der Autorität hat und der sich auch sehr, sehr engagiert. Wie groß ist die Gefahr für Jordanien, für Ägypten, dass die alle instabil werden jetzt?
Wenn wir gerade an völkerrechtliche Abkommen etc. erinnern, Ägypten und Jordanien sind tragischerweise ja die beiden Staaten, die schon wirklich lange solide Friedensabkommen mit Israel haben, die aber durch das Geschehen in Gaza und im Westjordanland massivst unter Druck geraten, mit der Perspektive, dass größere Fluchtbewegungen, die sich jetzt innerhalb dieser Territorien abspielen, auch in die Nachbarstaaten, eben nach Jordanien oder nach Ägypten kommen könnten. Und deswegen denke ich, gerade im Königshaus in Jordanien fürchtet man sich erheblich. Der große Teil der jordanischen Bevölkerung besteht bereits aus Palästinensern und Palästinenserinnen.
Genau.
Also da würde
60%,
es auf jeden Fall das die Zahl, die immer gehandelt wird. Und wenn das eben noch stärker unter Druck geraten sollte, ist auch Jordaniens Stabilität nicht mehr gewährleistet. Bei Ägypten ist das Problem vielleicht durch die räumliche Distanz des Sinai von Hauptstadt und Machtzentren noch mal ein bisschen anders. Aber der Sinai war immer schon ein unkontrolliertes Territorium mit brutalen, gewaltsamen Gruppen. Da können wir uns ausrechnen, wenn dort eine große Fluchtbewegung aus dem Gazastreifen hingedrückt würde, dann wäre es ein Problem, das rasch auch droht, uns nochmal zu Fragen von Flucht und Migration zu betreffen. Wie unterstützen wir Menschen in der Region? Was machen wir auf diesem Sinai, der eben alle möglichen weiteren Risiken bietet?
Man lernt da, alles hängt mit allem zusammen, Herr Umach. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, Straße von Hormuz. Darüber ist gerade so viel die Rede. Und nochmal die Frage. Wie groß ist mit Blick auf diese Straße, auf diese Meerenge, über die 20% des sozusagen Welthandels in Sachen Öl läuft? 20% ist enorm viel. Wie groß ist die Gefahr, dass dieser Krieg am Ende doch ganz schnell unser Krieg wird? Mal anders gefragt, russisches Gas, Öl kriegen wir so gut wie nicht mehr. Hochindustrieland, ja, das wir sind. Amerikanisches LNG, wie wichtig ist das für uns in unserem Energiemix? Wie viel sind das, 10%, 12%? ungefähr?
Ja, die genaue Zahl beim Primärenergiemix weiß ich jetzt gar nicht genau. Könnte es ungefähr sein. So ungefähr, es sind jetzt schon 45% der Gasimporte oder der LNG-Importe. Und dieser Prozentsatz wird hochgehen auf 60-70%. Also ich habe selbst vor anderthalb Jahren in einer Wasserstoffstudie, weil ja auch blauer Wasserstoff basiert auf Gas, auch da schon damals gewarnt mit Blick eben, dass wir uns auch da nicht zu sehr abhängig machen dürfen, sondern generell stärker diversifizieren müssen, gerade mit Blick eben leider auch mit Blick eben auf die USA. Das war vor 10 Jahren jetzt sozusagen kein Problem. Ich will nur noch auf die Straße von Hormuz hinweisen, weil wir gerade die Diskussion haben. Ich glaube nicht, dass die USA sich so ohne weiter aus diesem Konflikt herausziehen können. Also solange diese Straße sozusagen blockiert ist für den Welthandelsverkehr, da spielen die Ölverpflichtungen auch mit Saudi-Arabien und die generelle Rolle der USA eine Rolle. Also Trump kann theoretisch, was weiß ich, den Konflikt mit dem Iran für beendet erklären, aber er kann sich nicht aus der Verantwortung dieser Straße von Hormuz
herausziehen. Warum die so wichtig ist, Herr Umbach? Warum ist die so wichtig? Ich meine, dieses Szenario, wir verminen die Straße von Hormuz, das ist ja nichts, was die sich jetzt gerade mal überlegt haben.
Nein, das ist in dem 8-jährigen Tankerkrieg von 1980 bis 1988 haben die Iraner das ja schon mal gemacht. Mittlerweile verfügen die Iraner über auch viel mehr zusätzliche Antischiffsraketen. Die können sie von Land aus abfeuern, die können sie von kleinen Booten abfeuern, die können sie von U-Booten abfeuern. Es gibt sogar Berichte, ich kann das nicht verifizieren, aber vor allem nach dem letzten 12-tägigen Krieg sind die Iraner massiv von den Chinesen ausgerüstet worden. Also der Großteil des Raketentreibstoffs, den sie benutzen, den können sie gar nicht selber produzieren. Der ist von China importiert worden. Die Chinesen haben zusätzliche Antischiffsraketen geliefert. Es gibt Berichte, die kann ich nicht verifizieren, dass auch nicht nur die USA, sondern auch China Zieldaten für amerikanische Basen geliefert haben sollen. Es sollen Unter- und Überwasserdrohnen geliefert worden sein in diesen Monaten. Das wäre ein Grund, warum auch die amerikanische Marine sozusagen sich sehr zurückhält, was diese Eskortierung entsprechend betrifft. Weil gegen diese Drohnen, das haben die Ukraine ja im Schwarzen Meer mit der Krim sozusagen sehr erfolgreich demonstriert. Sie haben eine komplette Schwarzmeerflotte sozusagen
versenkt, ohne Krim, selber eine eigene nennenswerte Marine zu haben.
Ja, also dafür haben die Amerikaner Respekt, weil sie gegen diese Überwasser- und Unterwasserdrohnen kaum Abwehrmöglichkeiten entsprechend haben oder das Risiko jedenfalls sehr, sehr groß ist. Wir sprechen auch nicht nur über 20% der Erdöllieferungen, sondern ja auch über 20% der Flüssiggasexporte, denn Katar LNG war bis vor 2-3 Jahren der größte Exporteur von Flüssiggas, ist jetzt der zweitgrößte Exporteur. 80% geht da auch Richtung entsprechend Asien, aber zum Beispiel Polen ist davon betroffen. Die haben einen Langfristvertrag mit Katar und Katar hat wegen der Angriffe auf die Flüssiggasinfrastruktur seine komplette Gasproduktion eingestellt, weil im Moment auch die Tanker einfach sozusagen die Straße von Hormuz nicht verlassen können. Das heißt, je länger dieser Konflikt natürlich dauert, umso höher sind die Auswirkungen für die Weltwirtschaft. Ja? Und deswegen können sie irgendwann, werden dann die strategischen Erdölbevorratungen sozusagen freigegeben werden müssen. Ja, da haben wir uns ja jetzt schon sehr sozusagen, haben einen ersten Schritt gemacht, wo viele Experten gesagt haben, vielleicht sollten wir das noch nicht machen zu dem Zeitpunkt.
Können wir ohne dieses Öl und ohne dieses Gas?
Bei den europäischen Staaten ist durchschnittlich ungefähr 90 Tage, so ist das mal ursprünglich geschaffen worden. Die Chinesen haben im letzten Jahr ihre eigene Ölbevorratung hochgefahren auf 140 Tage, haben aber umgekehrt zum Beispiel nur 13 Tage Gasspeicherungsmöglichkeiten. Und die meisten anderen asiatischen Staaten haben so gut wie gar keine Gasspeicherung. Das heißt, die unmittelbaren Gefahren auch für die Gaspreise könnten sogar noch größer sein als in dem Ölbereich, weil wir eben keine entsprechende Gasbevorratung haben, die vergleichbar wäre mit der Ölbevorratung. Theoretisch ist es so, dass normalerweise viele dieser Golfstaaten auch diejenigen Staaten sind, die die größten zusätzlichen Förderkapazitäten haben, die man normalerweise anwerfen könnte, wenn irgendwo anders Konflikte sind. Ja, das könnten die theoretisch immer noch, aber hilft nicht, weil auch diese Exporte durch die Straße von Hormuz müssen. Ja, und Saudi-Arabien hat eine Ölpipeline, die geht genau, von Ost nach West.
Nochmal die Karte zeigen. Also Saudi-Arabien hat so eine Pipeline, die genau. sozusagen direkt drüber die geht, Richtung Suezkanal oder Rotes Meer geht.
In den Suezkanal.
Ja.
Und die große Sorge ist im Moment, dass die Houthis, die sich in den letzten Tagen oder letzten Wochen eher so ein bisschen zurückgehalten haben, dass die sind ja sehr abhängig von Iran und sind in dem Krieg ja ganz massiv auch unterstützt worden, dass die von dem Iran sozusagen jetzt beauftragt werden, ermutigt werden, wieder stärker Angriffe zu fahren und könnten diese Angriffe eben auch auf diese Ölpipeline entsprechend auswirken. Und damit wäre der gesamte Suezkanal und damit natürlich auch diese Ölpipeline, die zusammen mit einer anderen kleineren Pipeline von den Vereinigten Emiraten dann ungefähr 20-25% der Golf-Exportkapazitäten transportieren kann, die wäre dann auch noch zu. Ja? Und das wäre im Sinne sozusagen auch dieses Eskalationsrisikos.
So, ich habe das massiv. Vorhin gesagt, Herr Umbach, Sie sind jemand, der das auch immer geopolitisch und wirklich strategisch analysiert und nicht nur rein wirtschaftlich. Das heißt, wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, das ist nicht unser Krieg, ist ja auch am Ende auch eine politische Frage. Wie lange können wir denn dieses starke Bekenntnis dann durchhalten?
Ich glaube nicht lange. Ich fand diese Reaktion auch nicht besonders hilfreich. Also ich bin auch entsetzt gewesen, dass Trump sozusagen uns nicht informiert hat und deswegen sozusagen kann ich die Reaktion verstehen und ich finde auch, da muss es in dieser Reaktion eine entsprechende sozusagen klare Botschaft an Trump entsprechend geben. Nur mit dieser Positionierung, sei es auch aus innenpolitischen Gründen, befinden wir uns am Spielfeldrand. Ja, und wenn wir ja nicht am Verhandlungstisch sitzen, landen wir auf der Menükarte. Ja, das heißt, auch wenn wir moralisch sozusagen dann im Recht sind, am Seitenrand zu protestieren, gibt uns absolut keinen Einfluss sozusagen auf den weiteren Verlauf dieser Krise und dann auch Gehör zu finden, sowohl bei den Amerikanern, aber auch bei den Golfstaaten. Und deswegen finde ich das nicht besonders klug. Und ich glaube, dass die Position von Herrn Ischinger, der gerade ein Interview gegeben hat, der gesagt hat, wir hätten nicht grundsätzlich Nein sagen sollen, sondern hätten sagen Ja, aber und das mit Bedingungen entsprechend versehen müssen, weil wir uns auf Dauer nicht heraushalten können. Also wir haben 4 europäische Staaten, die sind viel massiver als zugegebenermaßen Deutschland von der Straße von Hormuz, von Öllieferungen direkt aus der Region abhängig oder Gaslieferungen. Und die werden natürlich sich entsprechend auch in der EU in den nächsten Tagen, Wochen entsprechend stärker verfassen.
Dann lass uns doch mal Herrn Kieselwetter fragen, Herr Kieselwetter. Wenn der Spritpreis dann deutlich über 2 Euro ist, hört das dann auf mit der Moral und mit den klaren Bekenntnissen? Sagen wir danach, dann greifen wir doch ein, dann müssen wir helfen?
Das ist nicht das Thema. Das eigentliche Thema ist, das eigentliche Thema ist Freiheit der Seewege. Und wir erleben jetzt gerade, dass die Straße von Hormuz gesperrt ist. Die Bundesrepublik als Handelsnation hat in ihrer eigenen Sicherheitsstrategie, dass wir uns weltweit einsetzen für die Freiheit der Seewege. Durch Bekenntnis. Wir hatten mal einen Bundespräsidenten.
Den Horst Köhler. Wollte Sie gerade fragen, ob Sie sich noch an Horst Köhler erinnern.
Der 2011 bei einem Besuch in Afghanistan sagte, wir müssen uns auch für die Freiheit der Seewege einsetzen.
Da ging es um das Horn von Afrika.
Horn von Afrika. Und dann gab es natürlich auch innenpolitisch Druck und dann ist er zurückgetreten. Das war sicherlich nicht der eigentliche Auslöser. Aber trotzdem ist klar, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland in unsere eigene Sicherheitsstrategie zurecht schreiben, wir setzen uns für weltweite freie Seewege ein und auch Frau Dunz, Ihr und unser Lieblingsthema Völkerrecht gehört dazu, dann muss man aber auch helfen, das Völkerrecht durchzusetzen.
Wow. Das heißt, wir müssen dann darunter?
Und jetzt kommt der Punkt. Und wir sagen, das ist nicht unser Krieg, aber es ist natürlich mittelbar.
Es ist unser Benzinpreis, das ist uns so formuliert.
Mittelbar unser Krieg.
Unser Krieg, aber es ist unser Benzinpreis.
Nein, und das wäre ja eine doppelte Moral. Und es ist nicht...
Entschuldigung, wir sind Spezialisten für Doppelmoral. Ich bitte Sie.
Sie vielleicht.
Ich nicht. Hören Sie auf.
Ich mag keine Doppelmoral. Ich will sehr deutlich sagen... Die Straße von Hormuz ist ein internationaler Seeweg. Wir haben doch das schon mal mitgemacht. Wir haben das 2021 mitgemacht.
Ja.
21, als die Russen das Asowsche Meer, ein internationales Gewässer.
Wenn Sie so frei sind,
lassen Sie mich bitte aussprechen.
Aber ich verstehe die Frage
21
nicht.
Im Schwarzen Meer zugelassen, dass das internationale Asowsche Meer quasi ein russisches Binnenmeer wurde. Und wenn wir uns jetzt da sagen, die Straße von Hormuz als internationales Gewässer, dass wir uns da raushalten und nicht unterstützen, ist schon ein heikler Punkt. Es ist richtig.
Was heißt ein heikler Punkt?
Es ist ein heikler Punkt, Sie
haben ja gerade gesagt, Sie sind nicht Spezialist für Doppelmoral, sondern für klare Aussagen. Also, meine simple Frage, müssen wir da jetzt runter, ja oder nein?
Nein, wenn es gelingt.
Nochmal, nein oder nein?
Nein.
Wir schicken dann nichts
unser,
hin.
Unser Punkt ist, die Amerikaner haben hier etwas angezettelt, helfen dem Putin. Und wir sollen jetzt unsere knappen Ressourcen dorthin schicken. Nein, sehr klar, unser Fokus ist die Ukraine. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass hier Seewege, die zum internationalen freien Seeverkehr gehören, dass die blockiert sind. Durch die Amerikaner letztlich, durch das Vorgehen. Unser Fokus ist die Ukraine. Wir haben nicht die Kraft, beides zu machen. Geht nicht. So ehrlich müssen wir sein. Aber dann müssen wir auch, dann dürfen wir aber kein klares Bekenntnis zur Ukraine machen. Wir müssen sie auch stärker unterstützen. Dazu gehört eben auch weitreichende Waffen, gehört eine deutlich stärkere Aufhaltung der Schattenflotte.
Oma, Benzin, und, Öl, all die Dinge, die wichtig sind für Menschen. Jetzt kommt demnächst kommt Urlaub. Ja,
deswegen haben wir jetzt auch politisch gehandelt.
Jetzt ist dieser Seeweg da unten zu. Also und wir sagen, nein, wir helfen der Ukraine, machen wir nicht. Lass mal.
Wir können nicht beides machen. Wir müssen ehrlich sein, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Wäre der Krieg in der Ukraine nicht, wäre es sicherlich angemessen, dort aktiv zu sein. Aber wir können nicht dort sein und in der Ukraine. Funktioniert nicht. Ja. Deshalb muss unser Fokus sein, die Amerikaner laden das doch bei uns ab, Herr Lanz.
Ja,
die Amerikaner helfen den Russen, dass sie plötzlich Mehreinnahmen generieren.
10 Milliarden,
die,
ne?
Die Amerikaner,
10 Milliarden im Monat oder wie viel ist das?
10 Milliarden im Monat, ja.
Ungefähr. Sind wir da ungefähr?
Ungefähr,
ja. Die zusätzlich einnehmen,
im Moment,
um die Ukraine kurz
zu schlagen. Aber Tendenz steigend, weil ja die Preise steigen. Ja. Ja. Das heißt, für uns müsste die Konsequenz sein, Schattenflotte aufhalten. Die fahren an 8 Staaten an der Ostsee vorbei, an 8 Staaten, NATO- und EU-Staaten. Tun wir da was? Das wäre eine Doppelmoral.
Ja gut, aber dann halten wir die Schattenflotte auf.
Ja, sicher.
Dann haben wir die Straße von Hormuz blockiert.
Wir blockieren ja nicht die Straße von Hormuz.
Sehen Sie es mir bitte nach.
Nein, wir müssen Prioritäten setzen. Und wenn Sie als Land, das begrenzte Ressourcen hat...
Das können Sie doch als Politiker niemals durchhalten. Irgendwann werden die Leute Sie fragen, was Sie gegen den steigenden Benzinpreis tun.
Naja, wir handeln doch. Und außerdem,
was
wollen Sie denn bezwecken? Der Punkt ist doch, dass die Amerikaner die Straße von Hormuz frei halten wollen. Und im Moment sehen wir, dass China Schiffe durchlässt, dass die Amerikaner einzelne Schiffe durchlassen. Die Kernfrage ist, gelingt es, diese Straße von Hormuz wieder frei zu machen?
Es gelingt ja nicht einfach so, sondern es gelingt, weil irgendjemand etwas tut.
Dazu hat Frankreich jetzt eine Koalition der Willigen, die zunächst im Mittelmeer agiert. Das ist Frankreich, das sind die Niederlande, das ist Italien. Und
die Italiener haben schon gesagt, wir sind nicht dabei.
Die Franzosen versuchen das zu organisieren. Aber wir Deutschen... Aber
wir sind ja auch nicht dabei, haben Sie
gesagt. Wir sind auch nicht
dabei. Okay, die Italiener sind raus.
Die Bundesregierung hat eindeutig entschieden, wir sind raus. Wir machen da nicht mit. Und deswegen muss unser Punkt sein, der Fokus auf die Ukraine. Sonst haben wir zwei Stellen, wo wir verlieren.
Das heißt, das sollen die anderen für uns machen dann, oder?
Dann machen wir ja für die anderen das Thema Ukraine. Das ist ja eine Aufgabenteilung und das ist kein Witz.
Ich glaube, ein Fokus müsste der US-Präsident sein, dass wir versuchen, mit dem US-Präsidenten in dem bewährten Kontakt, den Herr Merz so pflegt,
über
das ist schon klar, aber es ist ja völlig verrückt, dass Israel und die USA einen Krieg beginnen und wir am Ende über die Straße von Hormuz und die Absicherung sprechen und keiner darüber redet im Moment, wie wird dieser Krieg beendet, weil in dem Moment, wo er zu Ende ist, ich rede nicht über einen Einsatz, sondern ich rede über die Möglichkeiten, die es noch gibt, über ein Ende des Krieges zu sprechen. Und das geht natürlich nur mit dem US-Präsidenten. Und wir reden immer von der anderen Seite und sagen, was machen wir militärisch, was sichern wir, Welthandel und so weiter. Aber das Problem sitzt im Oval Office.
Es geht nicht ums Militärische. Es geht darum, dass wir einen politischen Druck auf die Amerikaner machen, indem die Europäer ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, wir unterstützen dich
im
da
Moment
nicht.
Kommt der Druck gerade von den Amerikanern auf die Europäer.
Die Europäer haben gestern beim europäischen Außenministertreffen sehr klar gemacht, dass das nicht funktioniert. Am Donnerstag ist Europäischer Rat, wo auch die Europäer eine sehr klare Position einnehmen werden. Wir haben nur eine andere Herausforderung. Das ist die Finanzierung der Ukraine. Da geht es um 90 Milliarden Euro in diesem und im nächsten Jahr. Und darauf müssen wir uns abstützen. Denn wir können uns nicht leisten, dass die Ukraine zerfällt.
Nochmal die Frage an Herrn Umbach. Wie sehen Sie das?
Es kommt ein anderer Punkt noch mit einfach hinein, der völlig im Moment außen vor geblieben ist. Und das ist die neue iranische Führung. Ja, das, was wir da sehen, ist, dass die Moderaten völlig an die Wand gedrückt werden. Ja, wir haben jetzt eine Situation, die auch für uns zuweilen ja sehr undurchschaubar ist, wenn man an den neuen Führer Khamenei denkt, der ja die ganze Zeit nicht auftaucht, der sozusagen irgendwelche Losungen verlesen lässt. Aber es gibt nun Stimmen aus der Revolutionsgarden, aus der iranischen Community, Exil-Community, die darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, das müssen wir sehr viel ernster nehmen, dass diese neue Führung sehr viel radikaler ist. Ja, das ist eine Führung, die, und das ist immer diskutiert worden, dieses Endzeit-Szenario, ja, dass man sozusagen auf den Tag wartet, wo es diesen sozusagen Endkampf gegen den großen Satan und Israel entsprechend gibt. Man hat sogar den Tod des bisherigen Khamenei-Führers sozusagen damit legitimiert, dass jetzt dieser Tag angebrochen ist und dass er bereits sozusagen in das Paradies übergegangen ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer Ideologie zu tun, mit einem Endzeit-Szenario, das mich so ein bisschen an Hitler die letzten Tage erinnert, wo er gesagt hat, wenn das deutsche Volk sich nicht entsprechend nicht bewährt hat, dann verdient es auch nicht zu überleben. Und deswegen sozusagen
reiße ich alle mit in den Abgrund.
Hitler-Regime selbst, sondern das ganze deutsche Volk muss in den Abgrund gerissen werden. Und das ist sozusagen die Ideologie. Und da kommt jetzt noch ein Punkt mit hinzu, was die Hisbollah und die Hamas betrifft. Denn die ursprüngliche Führung, die ist ja liquidiert worden. Das waren aber Leute, die auch ein relatives eigenes Standing ja bei ihren Truppen und auch in der Bevölkerung haben. Die neue Führung hat das nicht. Ja, die Geheimdienstberichte, von denen ich jedenfalls gehört habe, sagen alle, dass inzwischen die Hisbollah und auch die Hamas direkt aus Teheran geführt wird. Also da gibt es keine Eigenständigkeit mehr. Ja, und das macht diese Gesamtsituation ja so gefährlich. Mhm. Und wenn wir über einen Regimewechsel sprechen, dann sozusagen ist das ja nicht nur etwas, was ja Israel oder dem eigenen Volk zugute kommt, sondern es würde die gesamte Region ja stabilisieren, wenn das möglich wäre. Es ist halt nur leider so, dass wir im Moment absolut nicht sehen, dass es innerhalb dieser neuen Führung sozusagen Risse gibt, dass sich da was abspaltet und dass es tatsächlich Perspektiven gibt. Sie haben es ja vorhin angedeutet, dass wir irgendwie erkennen, dass es sozusagen ein Regime-Shell irgendwie realistisch wäre.
Wir sind leider schon am Ende der Zeit, würde gerne noch 2 Stunden mit Ihnen und mit euch hier weiter diskutieren. Aber eine ganz kurze Frage mit der Bitte um ganz kurze Antwort habe ich nochmal. Dass wir dort nicht hingehen, definitiv nein und unter gar keinen Umständen, egal wo der Ölpreis steht, ist das realistisch?
Wir kämpfen noch nicht um Öl.
Also ich glaube, dass die Straße von Hormuz wird entscheidend für die europäische Sicherheit sein. Also es geht nicht nur um die Deutsche. Und es wird EU-Staaten geben, die sind noch viel unmittelbarer, direkter sozusagen davon abhängig. Dazu gehört Polen, dazu gehört Italien, auch Belgien. Und ich glaube, dass dieser Druck natürlich zunehmen wird. Und ich bin nach wie vor auch entsetzt, dass wir auch in dieser Frage in den letzten Wochen nicht mit einer europäischen Stimme sprechen, weil das marginalisiert natürlich diese europäische Stimme weiter. Und dann passiert genau das, wie wir das bei Putin ja auch sehen. Wir machen uns in der Regel überhaupt keine Gedanken, wie unsere Debatten, unsere Signale auf der anderen Seite wahrgenommen wird. Genau. Warum soll denn eine neue iranische Führung bitte in den nächsten Wochen oder Monaten klein beigeben? Sie sehen, in den USA stehen die Midterm-Elections an und sozusagen
wir haben Wahlen
reagiert ja immer erratischer. Ja. Die Europäer sind nichts eins, haben sie auch nichts zu befürchten. Mhm. Und wir müssen uns als Europäer nochmal vorhin auch nochmal zurückerinnern, das ballistische Raketenprogramm, Sie haben es ja angedeutet, Herr Kiesewetter, ja, das ist entwickelt worden, ja nicht nur mit Blick auf Israel. Warum haben sich die Europäer nie gefragt, warum entwickelt der Iran ballistische Raketen, die bis nach Europa reichen? Ja, dahinter steht ja auch ein Szenario und bestimmte entsprechende Annahmen. Und das sind Fragen, mit denen die Europäer sich nicht wirklich sozusagen auseinandergesetzt haben.
Muss es leider rüde beenden. Danke Ihnen sehr. Viel gelernt heute, viele Fragen offen geblieben. Wir müssen das fortsetzen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.